Jeder hat seine kurzen Arme. Ein Beitrag von Johannes Weil, erschienen bei Pro am 4.10.2016. Jeder hat seine kurzen Arme. Als Bernd Hock 1968 mit verkürzten Armen auf die Welt kam, war das für die Familie ein Schock. Die Ärzte vermuteten 25 Jahre später einen Gendefekt als Ursache. Vor 18 Jahren wurde auch Hocks Sohn ohne Arme geboren. Die Familie will die damit verbundenen Einschränkungen auch als Chance sehen, um für den Glauben und für Gott zu werben. Klagelieder sind nicht Bernd Hocks Sache. Daran ändert auch seine Behinderung nichts. Hock hat verkürzte Arme. Sein linker Arm endet oberhalb des Ellbogens. Seine rechte Hand ist verkrümmt und nicht vollständig ausgebildet. An jeder Hand hat er nur 3 Finger. Als er 24 Jahre alt ist, diagnostizieren die Ärzte zudem einen Herzfehler. "Ich habe die Kraft der 2 Herzen", verweist er schmunzelnd auf seinen Herzschrittmacher. Seine Behinderung beeinträchtigt ihn, aber wirklich gestört habe sie ihn selten, sagt er. Schon als Kind setzte er sich zur Wehr, wenn er auf seine Einschränkung angesprochen wurde. Als eine Frau ihn einmal aus Mitleid einen armen Buben nannte, antwortete er: "Ich bin kein armer Bub, sie blöde Kuh." Es nervte ihn, angestarrt und bemitleidet zu werden. Er lernt ganz normal zu schreiben. Selber die Schuhe zu binden oder Reißverschlüsse schließen, kann er nicht. Bis er 14 Jahre alt ist, kann er nur mit Hilfe auf die Toilette gehen. Wenn es in der Schule dringend wurde, kam meine Mutter. Als Teenager geht er mit seinen Kumpels ins Schwimmbad oder auf eine Radtour. Dafür hatten sein Vater und sein Opa ihm eine spezielle Konstruktion gebaut. Seine Mitschüler hänseln ihn selten wegen seiner körperlichen Fehlbildung. Im Gegenteil, Hock ist ein guter Zuhörer und Ansprechpartner für deren Sorgen und Nöte. Diese Empathie hat er sich bewahrt, genau wie seine Schlagfertigkeit und den Humor. Nach dem Abitur studiert er Pädagogik und übernimmt später die Leitung einer Kita. Schwieriger Kinderwunsch. Seit 24 Jahren ist er mit Kerstin verheiratet. Sie ist nicht behindert. Ihre Ehe ist anfangs umstritten. Kritische Stimmen im Umfeld und in der Verwandtschaft fragen, warum die gelernte Hotelfachfrau sich auf eine Beziehung mit dem behinderten Hock einlasse. Das ist bis heute kein einfaches Thema, finden beide. Natürlich haben Kerstin Hock die Argumente und Bedenken, mit einem behinderten Mann zusammenzuleben, beschäftigt. "Ich konnte das nicht alleine entscheiden. Wir haben vieles auch an Gott abgegeben", betont sie. Doch für sie sind die Pros und Kontras nicht so entscheidend. Nach langen Briefwechseln und Gesprächen haben damals beide ein Ja zu der Beziehung. Der gebürtige Pfälzer findet seine erste Arbeitsstelle in der norddeutschen Heimat seiner Frau. Das Paar wird 1993 in Pinneberg bei Hamburg sesshaft. Sie möchten gerne Kinder haben, doch durch Hocks Behinderung wird dieser Wunsch zu einer ethischen Frage für die beiden. Das Holt-Oram-Syndrom, unter dem Hock vermutlich leidet, bekommt statistisch nur jeder 100.000. Die Wahrscheinlichkeit, diese Krankheit zu vererben, liegt bei 50%. Die starke Ausprägung der Behinderung bei 9%. Ist es zu verantworten, ein Kind zu zeugen, in dem Wissen, dass dieses möglicherweise behindert sein wird? Auch diese Entscheidung bespricht das Paar mit Gott. Zusätzlich haben sie sich eingehend medizinisch und genetisch beraten lassen. "Die Genetikerin hat uns Mut gemacht", sagte Hock. 50% Risiko bedeutet auch 50% Chance auf ein gesundes Kind, habe sie betont. Für das Paar ist von Anfang an klar, dass sie nicht abtreiben würden, wenn nicht das passende Kind geboren würde. Die Tochter kommt nur mit einer minimalen Veränderung an der Hand zur Welt. so normal wie möglich. Vor dem zweiten Kinderwunsch stellt sich das Paar noch einmal ähnliche Fragen. Und wieder ist es bereit, sich auf die mögliche Behinderung ihres Kindes einzulassen. Ich war sehr viel offener als mein Mann, verrät Kerstin Huck. In der 18. Schwangerschaftswoche erhalten sie die Diagnose, dass ihr Sohn ohne Arme auf die Welt kommen wird. Das wurde aus medizinischer Sicht bis dahin ausgeschlossen. Die Diagnose schlug hohe Wellen. Trotzdem haben wir uns bewusst auf das Kind gefreut. Bei all diesen vielen Fragen lernen sie, noch intensiver nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihm zu glauben, dass er es gut meint und gut macht, auch wenn sich ein Gefühl der Traurigkeit breit macht. Hocks beobachten immer wieder, dass andere Menschen unsicher sind, wie sie mit der Behinderung von Vater und Sohn umgehen sollen. Wir selbst haben uns vermutlich oft die wenigsten Gedanken gemacht, wie wir und unser Sohn auf andere wirken. Für uns war es ja Alltag, erzählen die Eltern. Der kleine David hatte im Winter im Kinderwagen nackte Füße. Sie waren ja sein Ersatz für die fehlenden Hände, erklärt Kerstin Hock. Doch hin und wieder erhielten sie dafür irritierte Blicke. Als David in eine neue Schule kommt, hören die Eltern später, wie viele Gedanken sich das Kollegium über den Umgang mit ihm gemacht habe. Ein Anruf bei uns hätte genügt und viele Bedenken zerstreut, schmunzelt die Mutter. Vorwürfe, dass er mit einer Behinderung auf die Welt gekommen ist, haben seine Eltern nicht von ihm gehört, sagen sie. Die Einschränkung der beiden Männer spielt natürlich eine Rolle im familiären Alltag. Aber alle versuchen, so normal wie möglich damit umzugehen und es nicht zu einem großen Thema werden zu lassen. David macht in diesem Jahr sein Abitur und möchte danach im Journalismus einsteigen. Im August berichtet er für die Zeitungen Die Zeit und den Tagesspiegel von den Paralympics in Rio de Janeiro. Seine Artikel schreibt er mit den Füßen. In seiner Freizeit läuft er Halbmarathons. Für das letzte Rennen hatte sich ein T-Shirt mit dem Satz »Lieber Arm dran als Arm ab« gestaltet. Seine Schwester hat als Mediengestalterin ihren Traumjob gefunden. Wieder die Angst. Bernd Hock steht auch als Kabarettist auf der Bühne. »Ich bin eine Rampensau«, sagt er. Meist hat er seine Handpuppe Erwin im Gepäck, die er zu den Menschen sprechen lässt. In seinem Bühnenprogramm verarbeitet er Erlebnisse des Alltags. Etwa als ihn erneut eine Frau im öffentlichen Nahverkehr lautstark bemitleidete. Auf die wiederholte Frage, was Hock ohne Arme denn noch machen könne, antwortet er: »Alte Frauen würgen.« Er möchte aufzeigen, wo die Gesellschaft Probleme im Umgang mit behinderten Menschen hat. Für ihn ist es kein Problem, Witze über Menschen mit Behinderungen zu machen. Hock hat aber auch eine feine Antenne dafür, was andere Menschen vertragen können und was nicht. Er möchte ihnen Mut machen und zeigen, dass ein Leben mit Behinderung nicht weniger Qualität hat als eines ohne. Aktuell arbeitet er zu 80% als Heilpraktiker für Psychotherapie. Dabei hat er seine Stelle in der Kindertagesstätte an den Nagel gehängt. Als Namen für seine Praxis hat er nicht ohne Grund Mutmachbüro gewählt. Hock mache noch auf einen anderen Punkt aufmerksam. Menschen wie ich haben heute nur noch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, geboren zu werden. Er möchte nicht gegen den medizinischen Fortschritt reden, sagt er, aber in der Medizin gäbe es wenig psychologische Kompetenz, die Behinderung künftiger Kinder angst- und wertfrei zu transportieren. Die Geburt ihres Sohnes war für Kerstin und Bernd Hock wichtig. Als ich auf die Welt kam, erschraken meine Mutter und das medizinische Personal im Kreissaal. Ultraschallbilder gab es damals noch nicht. Der Schock meiner Eltern ist schon bald einer unsagbaren Liebe, Mut und Entschlossenheit gewichen, sagt er. Bei David haben wir uns gefreut, dass es ihn gibt. Das sollten alle Beteiligten spüren. Wir hoffen, das war ansteckend für sein Leben, sagen die Eltern. Nach der Geburt von David brauchte ich kein Zeichen mehr von Gott, fügt der Vater hinzu. Er ist froh, dass sie bei Davids Geburt so reagiert haben. Wahrscheinlich hätte kein Mensch gedacht, dass mein Leben und das meines Sohnes jemals so verlaufen. Wenn Hock andere Menschen berät, beobachtet er, dass alle darunter leiden, permanent beurteilt und bewertet zu werden. Der Familienrat hatte bei meiner Geburt mein eingeschränktes Leben schon von der Geburt bis ins hohe Alter geplant. Von ihren Erlebnissen mit Gott wollen sie authentisch berichten. Es gibt Tage, da gelingt mir dies keine Sekunde. Ich bin dann in einer Angstschleife vor der Zukunft und dem Alltag. Angst entsteht immer dann, wenn ich mir bewusst mit eventuellen negativen Konsequenzen mich beschäftige, erzählt Bernd Hock. Wenn wir uns Gott zuwenden, treibt die Liebe die Furcht aus, ergänzt seine Frau. Sie wünscht sich, dass Menschen durch die Lebensgeschichte von ihr und ihrem Mann Lust darauf bekommen, sich mit Gott zu beschäftigen. Das wäre toll. Ihr Trauvers ist eine Aussage von Jesus. In der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Diese offenen Augen wünschen sich beide, für sich und für andere. Mit dieser Zuversicht und diesem Vertrauen möchten sie leben und können dabei auch über die eine oder andere Einschränkung im Leben hinwegsehen. Schließlich haben wir irgendwie in jeder Hinsicht alle unsere kurzen Arme und Einschränkungen. Die Lebensgeschichte von Bernd Hock ist ausführlich im Buch »Gewagte Beziehungen« geschildert. Autor Holm Schneider stellt darin Menschen vor, die trotz ihres Handicaps den Wunsch nach einer eigenen Familie verwirklicht haben. Erschienen bei Neufeld, ISBN 978-386-256-7744. 120 Seiten für 14,90 Euro. Der Titel »Gewagte Beziehungen«.
Inzwischen hat Bernd R. Hock selbst eine Autobiografie veröffentlicht. Er berichtet darin von seinen Erfahrungen als Mensch mit kurzen Armen in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, lange Arme zu sehen. Seine Schlagfertigkeit und Humor haben ihn durch viele schwierige Situationen getragen, aber vielmehr noch sein Glaube. Zitat: Der Bühnenmensch Bernd R. Hock erlaubt dem Leser, einen Blick hinter die Kulissen seiner Persönlichkeit, einen sehr ehrlichen, tiefgehenden, humorvollen und für manchen sicher heilsamen Blick, sagt sein Kabarettpartner, der Designer und Autor Ralf Martens. Hier eine Hörprobe.
Ich gehe direkt zu meinem Tisch. Nicht schüchtern, nein. Ich schreite festen Schrittes. Ich gehe nicht wie ein Anfänger in Trainingshose. Ich trete auf. Der Begrüßungsapplaus ist ganz und gar nicht donnernd. Kein Vorschuss, einfach Geklatsche halt. Wahrscheinlich hat das Publikum nicht mit einem Behinderten gerechnet. Als ich am Tisch sitze, schaue ich ins Publikum. Obwohl ich es aufgrund des Scheinwerfers gar nicht richtig sehen kann. Ich mache nichts, schaue nur. Mit mir zusammen haben an diesem Samstag, den 13. Februar 1988, 14 prominente Personen aus den Bereichen Politik, Sport, Showbusiness, Kirche und Journalismus Platz genommen, die ich nun gleich in Mimik, Gestik und vor allem in ihrer Stimmlage parodieren und in meiner Satire agieren lassen werde. Unter ihnen Ronald Reagan, Willy Brandt, Boris Becker und der Papst. Die Aufregung, die ich jetzt spüre, ist gut. Sie macht mich high. Gleichzeitig habe ich aber auch noch etwas Angst vor einem Texthänger oder davor, dass mir eine Parodie nicht so gut gelingen wird. Ich beginne mit meiner Parodie der Journalistenlegende aus dem WDR, Ernst-Dieter Lug, und stelle alle Promis am Tisch einmal kurz vor. Die Stars parodiere ich jeweils, kurz nachdem Lug sie vorgestellt hat, lediglich pantomimisch. Das kommt schon recht gut an und ich freue mich, dass das Publikum reagiert. Für die Antwort ziehe ich mir eine entsprechende Kohlbrille auf. Modelliere mimisch das Kanzler-Doppelkinn, Zunge raus, Zunge rein und Ton zum Bild.
Also in aller Entschiedenheit, Herr Luke.
Ich werde direkt von Applaus unterbrochen und das Orchester spielt drei Tuschs. Ich empfinde ein Glücksgefühl, welches ich in meinem späteren Leben immer nur auf der Bühne oder beim Sex empfunden habe. Ich krieg sie, denke ich. Ich bin dort, wo ich mich wohlfühle, im Mittelpunkt des Geschehens. Ich genieße die volle Konzentration des Publikums. Dass man diese Gabe professionell Bühnenpräsenz oder etwas deftiger ausgedrückt das Rampensaugehen nennt, wusste ich damals noch nicht. Jetzt komme ich in den sogenannten Flow, den jeder Künstler kennt. Ich koste die von mir deutlich überzeichneten Charakteristika der Promis bis ins Letzte aus, lasse mir Zeit und genieße es, dass meine Pointen und Wortspiele zünden. Die Promis streiten miteinander und meine Überzeichnungen sorgen immer wieder für spontanen Zwischenapplaus und Tuschs. Mein Publikum geht total ab. Ich fliege durch meine Nummer. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung und Freude im Saal, dass ich es kaum fassen kann. Ich bin ein Star. Bitte hol mich niemals jemand hier raus. Kein Defizit steht im Mittelpunkt. Man nimmt mich so wahr, wie ich gerne bin. Ich genieße es, dass ich angeguckt und beobachtet werde, weil so viel Positives rüberkommt. Ich fühle mich angenommen. Das Schaumbad der Bewunderung ist eingelassen und ich tauche ganz tief ein und genieße. Nicht still, das bin ich nicht. Ich genieße laut, ich gebe alles, verausgabe mich total, schwitze wie ein Schwein und presse die verschiedenen Stimmen am Kehlkopfdeckel vorbei, bis ich im Verlauf der Nummer etwas heißer werde. Das ist perfekt für meine abschließenden Parodien von Willy Brandt und Ronald Reagan, dem 40. Präsidenten der USA. Danach mache ich den Sack zu und wünsche allen als Ernst-Dieter Luke eine gute Nacht. Ich stehe auf und verbeuge mich, setze mich wieder hin, denn ich muss mehrere Zugaben geben. Eine habe ich vorbereitet, dann folgen noch weitere 4, alle spontan. Als ich wieder aufstehe, um mich endgültig zu verabschieden, bleibt mein bündchenfreies, rotes Sweatshirt nicht in der Position hängen, in die es durch meine gedrungene Sitzhaltung geschoben wurde, sondern fällt nach unten und verdeckt meinen untersten Rettungsring aus Fett. Perfekt. Ich trete ganz nach vorne an den Bühnenrand. Die Sau tritt an die Rampe. Heraus aus dem grellen Licht des Scheinwerfers, der mir den Schweiß literweise aus den Poren treibt. Ich will dieses großartige Publikum sehen, mich bedanken bei den Menschen, die mich angenommen haben. Will mich suhlen im warmen Matsch der schnellen Anerkennung. Ich kann es kaum fassen, alle stehen auf. Standing Ovations. Die Menge jubelt mir zu. Publikum und Festkomitee feiern mich in einer Art und Weise, wie ich mir dies hätte nie träumen lassen. Eine Applausrakete nach der anderen wird gezündet. Ich könnte weinen vor Glück. Vielleicht tue ich es auch ein wenig. Wie ein Staubsauger, an dessen Saugschlauch man bei vollem Betrieb das Rohr entfernt und der dann wild durch den Raum fliegt, versuche ich, den ganzen Zuspruch einzusaugen. Nachdem ich mindestens eine Viertelstunde überzogen habe, gehe ich ab und trete zurück in den Schutz des Seitenvorhangs, der nun für mich kein Schutz mehr sein muss. Jeder darf mich sehen.
Immer im Rampenlicht. Das Hörbuch von Bernd R. Hoek kann bestellt werden auf der Webseite www.rampenbär.de, wobei Bär mit B-A-E-R geschrieben wird.
Sie hörten einen Artikel aus der Zeitschrift Pro, das christliche Medienmagazin, im Internet erreichbar unter www.pro-medienmagazin.de. Ihre Sprecherin war Jana Uhlemann. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags erscheint der Artikel hier als Podcast und in der Blindenhörzeitschrift Das ABC-Journal. Informationen und ein Bestellformular zum ABC-Journal erhalten Sie unter www.com-in.de/48/das-abc-journal.